Ich weiß nicht, wie es euch jetzt ging, als die Noemi nach vorne kam und jetzt hier ihre Figuren da gemacht hat, und dachte ich, kein Wunder, wenn Jesus sagt, wir sollen von den Kindern noch ein Stück lernen, oder? Ja, die machte das ganz unbedarft, und, ne, ohne sich zu, die Gefahr, sich zu blamieren oder so. Ich habe so in mir gemerkt, was sollen die anderen von mir denken, wenn ich da jetzt einfach mitmache? Ja, also ne, das war nochmal ein gutes Beispiel. Einfach, ohne Angst, ohne Scham, ja, das von einfach weitergeben, was wie sonst ums Herz ist, und wenn es zur Ehre Jesu ist, umso besser. Ich weiß nicht, was ihr so im Kino manchmal so guckt, wenn ihr ins Kino geht. Ich habe einen Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme, der heißt Der Schuh des Manitou. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ja, Der Schuh des Manitou. Und eine meiner Lieblingsszenen, vielleicht nochmal am Anfang, wie gesagt, wir brauchen heute mal Nachbarn. Rückt mal ein bisschen zusammen, dass ihr Nachbarn habt, wenigstens auf einer Seite. Das wäre gut für nachher. Und einer dieser, also in diesem Film, da ist eine meiner Lieblingsszenen, kommt da gleich am Anfang. Und zwar die Filmhelden Apache und sein Blutsbruder, der Ranger. Ja, die stehen da also ganz am Anfang vom Film jeder an einem Marterpfahl, also jeder an seinem eigenen. Ja, so stehen die da so, ja, gewickelt hier von der Kinnspitze bis zum Knöcheln an den Marterpfahl. Vor ihnen also eine Horde tobender Indianer, ja, die ihn also ans Leben wollen. Und wenn man das so ein unwissender Zuschauer ist, denkt man, jetzt wird es aber ernst. Ne? Und in diese Szene hinein, ja, also spricht also der Ranger folgenden Satz, fängt er an zu nörgeln und sagt, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich muss da jedes Mal feixen, wenn ich das höre, weil das ist die Untertreibung des Jahres, ehrlich gesagt. Ne? Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Die ganze Spannung platzt wie so eine Seifenblase, und spätestens da merkt man, es geht um eine Komödie. Ne? Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das möchte ich manchmal auch in bestimmte Situationen oder Zustände hinein noch sagen. Zum einen, weil es stimmt, ja, also manchmal bin ich auch unzufrieden. Ja, und zum anderen, weil das so in Erinnerung an den Film auch manchmal so ein bisschen die Spannung löst, ja, so ein bisschen witzig klingt und so. Aber Fakt ist, manchmal sind wir doch unzufrieden, oder? Es gibt doch Situationen, in denen sind wir einfach unzufrieden. Und vielleicht unzufrieden mit dem Arbeitsklima, ja, wo wir uns dann da irgendwie reingeben müssen, wenn man Arbeit hat, also wenn man auf Arbeit ist noch. Ja. Vielleicht dem Gehalt auch, unzufrieden mit dem, was in meiner Lohntüte ist. Oder auch mit dem Erziehungsergebnis meiner Kinder bin ich vielleicht unzufrieden, weiß nicht. Oder Sensibilität des Ehepartners, da könnte auch mal ein bisschen eher merken, was es mir geht und so. Also ganz viele Sachen gibt es, könnte man noch anders sagen. Ist irgendwie normal, wir sind manchmal unzufrieden. Und unzufrieden kann man natürlich auch sein, wenn man den Zustand unserer Welt, unserer Zeit mal so anschaut. Wir haben ja gerade auch ein Stück das aufgegriffen. Und da so hineinschaut, das könnte doch besser sein, oder? Und das hört nicht auf, uns mit immer neuen Schreckensmeldungen auch zu schockieren, was Menschen anderen Menschen antun. Ja, mich bewegt immer, dass zum Beispiel dieser ganze Konflikt in Bergkarabach, der geht völlig unter, oder? Da sterben Menschen. Geht irgendwie unter. Ja, und das ist, was, wir sind da schockiert, was Menschen anderen Menschen antun, ja, aus religiösen Gründen, aus Gründen der Machtgier, des Profits oder auch der scheinbaren Unvereinbarkeit von Kulturen. Unzufrieden kann man da sein. Wir haben da am Dienstag zum Lobpreisabend ja schon darüber nachgedacht, haben das auch ein Stück thematisiert, haben gebetet dafür. Und man kann so reingucken in die Welt, so sieht die Welt aus, ja, nachdem über also tausende von Jahren eigentlich die Botschaft von Jesus, die Botschaft der Liebe Gottes verkündet wird. Was für ein Ergebnis. Sollte doch anders sein. Ne? Macht uns das nicht unzufrieden? Vielleicht so unzufrieden wie den Mann im folgenden Bericht von John Ashman. Also John Ashman berichtet hier, als ich in den 50er Jahren, also den 1950er Jahren in London war, hörte ich gern den Rednern in der Speaker's Corner im Hyde Park zu. Einer der größten Repräsentanten der Redekunst war der Pfarrer Donald Soper. Einmal unterbrach ihn ein ziemlich verwahrloster Kerl lautstark: Seit 2000 Jahren gibt es das Christentum und sehen Sie sich doch die Welt an. Ohne zu zögern erwiderte Soper: Es gibt seit mehr als 2000 Jahren Seife und sehen Sie sich doch mal Ihren Hals an. Also es kommt nicht nur darauf an, dass etwas da ist, sondern man muss es auch gebrauchen, benutzen, beim Christsein, man muss es auch leben. Und das ist immer bei einer ganz heiklen Frage, finde ich. Ne? Wer lebt der Welt denn die Kraft des Glaubens an Christus vor? Seit 2000 Jahren wird es verkündigt. Wer lebt der Welt denn vor? Oder wer sollte sie vorleben? Was ist eure Meinung? Wer sollte das vorleben? Na, die Gemeinde, ne, soll das vorleben. Und die Frage ist, macht es uns zufrieden, dass davon so wenig zu sehen ist? Dass die Gemeinde so wenig Einfluss hat? Dass das, was die Gemeinde predigt, so wenig Wirkung hat? Kann man doch mal sagen. Ne? Also ich bin da unzufrieden. Und es macht mich auch unzufrieden, dass davon bei mir so wenig zu sehen ist. Und vielleicht auch mein Einfluss in meine Umwelt so gering ist. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht für euch. Ich bin da unzufrieden. Was können wir da tun? Fällt euch was ein?
Das Geduld der Heiligen erforderlich.
Ja, schön. Also ich hatte auf Beten gehofft, die Antwort.
Ja, ja. Das hatte ich schon gewusst.
Ja.
Deshalb wollte ich noch einen Stoff geben.
Gut, okay. Also ich hatte jetzt, wie gesagt, die Antwort Beten erwartet. Werdet mir sicher zustimmen, natürlich. Ja, Beten, Gebet ist ein wichtiger Schlüssel, denn Gebet ist die zentrale Verbindung zu Jesus. Und schon Jesus sagt uns ja deutlich, dass wir, was wir ohne ihn tun können. Was können wir ohne ihn tun? Nichts. Wir können ohne ihn nichts tun. Wir brauchen die Verbindung zu Christus, ja, damit wir unseren Einfluss in diese Welt erhöhen können. Das Gebet ist die Kraft und das Privileg der Gemeinde. Das möchte ich mal so in den Raum stellen. Wir haben das ja jetzt auch die letzten Wochen, zumindest wenn ich jetzt hier gepredigt habe, ja, besprochen. Das Gebet ist die Kraft und das Privileg der Gemeinde. Ein Privileg ist das auch, Verbindung zu Christus zu haben. Kann das jeder? Das eigentlich ja nicht, sondern nur der ihn kennt und der ihn anerkennt. Ja, Christus offenbart sich der Gemeinde und in der Gemeinde. Und das Neue Testament legt ja eine ganz besondere Verheißung auf das gemeinsame Gebet. Das gemeinsame Gebet der Gemeinde, schaut mal Apostelgeschichte 4. Ja, und auch auf das Gebet füreinander legt es eine besondere Verheißung. So haben wir es in den letzten Wochen auch gehört schon und uns angeschaut. Am Dienstag haben wir ja miteinander gebetet. Und beim letzten Mal habe ich euch ja ermutigt, mal füreinander zu beten. Könnt ihr euch erinnern? Also vor 14 Tagen, ja, füreinander zu beten. Ja, und ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen da gemacht habt, wie es euch da gegangen ist. Und ich habe hier nochmal die Folie mit, auch was wir ja schon mal erarbeitet haben, was wir schon besprochen haben, was uns schon deutlich geworden ist in diesem Gebet des Paulus im Epheser 3, ja, was wir da besprochen haben. Da möchte ich fragen, wie ist denn euch das jetzt so gegangen dabei, die Wochen, die 14 Tage jetzt? So, dann betet doch mal füreinander, ja, für diese Dinge. Ich habe mich bemüht, ja. Ist mir sicher noch nicht alles gelungen, da ist sicher noch Luft nach oben, aber auch der längste Weg beginnt ja mit dem ersten Schritt, oder? Ja, man muss mal anfangen. Ja, dann, okay, das sind die Dinge, die wir füreinander erbitten dürfen. Da stehen sie nochmal, euch zur Erinnerung. Und diese Anliegen, ja, die da stehen, die wir bisher schon im Schreiben von Paulus an die Gemeinde in Ephesus gesehen haben, die dürfen wir ja füreinander vor Gott bringen. Das sind die Dinge, die wir füreinander vor Gott bringen dürfen. Das stärkt auch uns, ja, auch als Gemeinde im Ganzen. Ja, im Neuen Testament geht es ja wenig ums Individuum, da geht es ja immer um die Gemeinde als das Ganze. Ja, und das stärkt auch unseren Einfluss, den wir auf unsere Umwelt ausüben dürfen. Das stärkt uns. Das ist ein Geheimnis, das Paulus uns hier mitgibt. Und da wollen wir treu sein, das auch füreinander zu tun, miteinander zu tun. Aber Paulus ist also noch nicht ganz fertig mit diesen drei Punkten, ja, mit dem, was er für seine Geschwister erbittet. Wir wollen da auch gern weitergehen. Ja, wer das gern mit aufschlagen möchte, Epheser 3, Vers 19 soll es heute mal gehen. Man könnte sagen, er kommt jetzt zum eigentlichen Höhepunkt, ja, zum Mittelpunkt, zum wichtigsten Anliegen von dessen, was er erbittet für seine Geschwister, für die Gemeinde, zu einem Punkt, der unser ganzes Leben verändert, unser Selbstverständnis prägen wird und unser Wirken in diese Welt hinein stark machen wird. Das sind nochmal Aussichten, oder? Das kann man nicht einfach nicht vorbeigehen lassen, das wollen wir mal sehen. Und da steht also im Epheser 3, Vers 19, was Paulus für die Gemeinde erbittet, auch für uns sozusagen,
zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Was für ein Satz, was für eine Bitte, was für eine Aussage. Also ich stehe da mal staunend davor. Ich sage, ja, also das bringt es auf den Kern so. Ne? Also schön, dass er das so formulieren konnte. Und die Frage ist, wünschst du das für dich, dass du diese unfassbar große Liebe deines Erretters Jesus irgendwie begreifen könntest? Ja, dass sie dein Leben verändert. Wünschst du dir das für dich? Fassungslose Blicke. Ja, vereinzelt wird genickt. Also ich wünsche mir das für mich. Ich wünsche mir das für mich, dass ich dieses Begreifen irgendwie erfasse. Dass ich das, ja, was bedeutet das? Diese Liebe, dass sie mein Leben prägt. Und die zweite Frage, wünschst du dir, dass dein Nachbar diese Liebe ebenfalls erkennt, begreift und daraus lebt? Wünschst du das deinem Nachbarn? Guck nicht mal um. Also nicht der Nachbar zu Hause, sondern den, der hier neben dir sitzt. Wünschst du dir das? Dass dein Nachbar diese Liebe begreift, erkennt, danach lebt? Dann wendet euch doch einmal zu, das ist jetzt deswegen, wenn ihr nicht allein sitzen wollt, wendet euch doch mal zu, mal links, mal rechts, je nachdem, ja, und sprecht es euch mal zu. Ich werde dafür beten, dass du diese Liebe Jesu ganz neu erfasst. Sie soll durch dich hindurchscheinen. Sagt das mal eurem Nachbarn zu. Ich will für dich beten. Schön, wenn es der Ehepartner ist, aber vielleicht geht es auch mal über die Ehe hinaus. Ja. Ich will für dich beten, dass du diese Liebe erkennst und dass sie dich prägt. Vielleicht ist noch jemand für mich dabei hier. Und ich will nur bitten, dass wir das jetzt nicht bloß mal gemacht haben, sondern merkt euch mal, ja, wer neben euch saß. Und nehmt das mal mit nach Hause diese Woche und denkt mal dran und sagt, ich will das mal diese Woche tun. Für den, dem ich das gerade zugesprochen habe. Und der, der es mir zugesprochen hat, der tut es für mich. Das ist ein bisschen das, was uns diese Bibelstelle auch sagt. Ne? So, da bin ich am Ende meiner Predigt. Ja? Ich habe das Problem angesprochen, ich habe die Lösung aufgezeigt, habe euch eine praktische Aufgabe gegeben. Okay? Kommen wir heute früh zum Mittagessen. Ja, es wäre ein bisschen kurz, oder? Und ich denke, da gibt es auch noch manches zu sagen, was das denn bedeutet. Ja, diese große Liebe, diese unfassbare Liebe unseres Erretters zu erkennen. Der wichtigste Begriff, der unser ganzes Verständnis dieser Bitte prägt, das ist bestimmt der der Liebe, oder? Der ragt so heraus. Die Liebe des Christus. Das bleibt am meisten hängen, das ist der Höhepunkt dieser Bitte. Und er steht sicher in einem gewissen Gegenverhältnis zu den Erfahrungen, die wir in dieser Welt machen, oder? Unsere Welt ist noch nicht geprägt von Liebe, oder? Wenn wir Nachrichten oder Meldungen in Social-Media-Kanälen so verfolgen, dann haben wir eher den Eindruck, dass die Welt viel mehr vom Hass geprägt ist. Wir erleben das ja gerade. Ja, obwohl sich doch ganz viele Menschen ernsthaft bemühen, ihr der Liebe mehr Raum zu geben. Ja, das kann man ja niemandem absprechen, dass es da ganz viele gibt und nicht nur im christlichen Bereich. Ja, erinnert euch zum Beispiel an eines der populärsten Slogans aus der Hippie-Ära, ne? Make love, not war. Oder? Kennt ihr das noch? Make love, not war. Und gestern habe ich einen witzigen Spruch gehört, love Dynamo, hate racism. Ganz aktueller, ne? Also wer jetzt ja liebe Dynamo Dresden, ne? Dann heißt er Rassismus, habe ich gestern gehört. Also Liebe ist schon eine Absicht, aber es gelingt irgendwie nicht. Und es zeigt auch, dass dieser Begriff Liebe auch ganz unterschiedlich verstanden wird und beansprucht wird. Ja, oft sogar ziemlich inflationär. Ne? Der Begriff Liebe, den hören wir ja überall. Aber irgendwie prägt er diese Welt nicht. Das ist ja auch eine Wahrheit. Und auch uns geht es ja so, im christlichen Bereich habe ich für mich den Eindruck, dass die Liebe Gottes ist so selbstverständlich geworden. Das ist irgendwie selbstverständlich geworden. Ne? Wir hören das seit frühesten Kinderstundentagen. Ne? Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Ja, und das stimmt ja auch. Aber es besteht so manchmal die Gefahr, dass wir das so als selbstverständlich voraussetzen. Ja, das flasht uns dann jetzt nicht mehr so. Ist irgendwie gewohnt geworden. Das erinnert mich so ein bisschen an unser Verhältnis zu unseren erwachsenen Kindern. Ne? Also wir lieben die Kinder und für die Kinder ist das eine Selbstverständlichkeit, dass die Eltern also sie lieben. Ne? So, und auf dieser Liebe hin, dann sagen sie dann mit 18, also pass mal auf, schön, dass ihr mich liebt, aber ich suche mir mal meinen eigenen Weg. Muss ja auch gehen. Und so kommt mir das manchmal so vor mit der Liebe Gottes. Ne? Das ist so, ein, ja, das ist da. Ne? Mal gucken, was noch geht. Also entschuldige mich, ich spreche mal so ein bisschen aus meinem Herzen. Geht, kommt mir das manchmal so vor. Ist vielleicht auch ein Thema, was man nochmal vertiefen könnte. Ne? Gottes Liebe ist da, sie ist selbstverständlich. Ja? Und erschwerend kommt noch dazu, dass wir in einer sehr menschenzentrierten Gesellschaft leben, was ja auch in den christlichen Bereich hineinwirkt und schwappt. Ja, alles dreht sich also um den Menschen, um seine Ansicht, um seine Bedürfnisse, seine Befindlichkeiten und auch höhere Mächte müssen sich danach richten. Das ist ja so, ne, also was uns so umgibt. Und so schleicht sich das auch in unseren christlichen Glauben ein. Gott muss mich ja lieben. Ja? Ich bin ja das Zentrum meines Universums, darüber geht nichts. Ne? Das ist ganz selbstverständlich. Also ich bin ja ein guter Kerl, Gott muss mich ja lieben. Wenn wir nochmal in unsere Bibelvers da schauen, in diese Stelle, in dieses Gebet des Paulus, dann sehen wir, dass Paulus sich dieses Staunen über die Liebe Gottes, die sich in der Hingabe des Christus ja zeigt, ja, für uns offenbart, also das hat er sich erhalten. Dieses Staunen hat er sich erhalten. Das merken wir immer wieder, ja, wie er immer wieder ausbricht. Was für eine Liebe. Paulus war Hebräer, war gut in den geistlichen Grundlagen seines Volkes ausgebildet und geschult. Und er wusste, Gott hat es nicht nötig, irgendjemanden zu seinem Gegenüber zu haben, um sich selbst zu bestätigen. Das zeigt sich schon in dem Namen, mit dem er sich offenbart. Er sagt ja, mein Name ist Yahweh, das heißt, ich bin, der ich bin. Was ja heißt, Gott lebt aus sich selber, er ist sich selbst genug, er hat alles geschaffen und alles dient ihm. Da braucht er den Menschen an sich nicht. Er ist sich selbst genug. Ich bin, der ich bin. Und so beginnt ja auch der Weg Gottes mit dem Volk Israel, von Abraham her und so. Ne? Also Israel ist ja der Knecht Gottes oder auch Diener oder auch Sklave, je nach Übersetzung. Und zwar um der Ehre Gottes willen. Das sehen wir immer wieder im Alten Testament bis hin in die Propheten hinein. Es geht darum, dass der Mensch Gott die Ehre bringt. Das Ziel ist, Gott die Ehre zu geben und dass er zu seiner Ehre kommt. Und erst die Propheten der Spätkönigszeit, also Jeremia, Jesaja, auch dann Hesekiel noch, die weisen dann auf ein anderes, ein engeres Verhältnis für ein geistlich erneuertes Israel hin. Das kommt relativ spät. Ja, das ist am bekanntesten vielleicht die Prophetie des Jeremia im Kapitel 31. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Relativ spät, diese Erkenntnis. Dass Gott dem Menschen seine Liebe zusagt wie ein Vater, ist also etwas völlig Unerwartetes, Unglaubliches und Unverdientes. Wie gesagt, ich kann das jetzt nochmal anreißen, aber das darf uns vielleicht mal neu bewusst werden, das ist nichts Selbstverständliches. Ja, Gott ist nicht dazu da, um uns zu lieben, sondern Gott ist da, weil Gott ist. Und plötzlich aus dieser Selbstgenügsamkeit bricht dieses Liebeswollen heraus. Und das begeistert Paulus. Da steht er staunend davor und sagt, unfassbar. Und weil sie in Christus sichtbar wird, diese Liebe, nennt Paulus hier die Liebe des Christus. Wir werden daran erinnert, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Erinnert euch, ja? Johannes 15. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das dürfen wir für uns hören. Aber nicht aus einer Selbstverständlichkeit heraus, sondern einfach aus einer Unfassbarkeit heraus. Gott gibt sich in seinem Messias selbst für uns hin. Was ist denn das für eine Überraschung? Ja, Paulus hat das begeistert, ein Leben lang. Und er war sich bewusst, was das für eine revolutionäre Botschaft ist für ein Leben, das vorher durch Schuld und Versagen geprägt war. Wir haben ja da überhaupt keinen Anspruch drauf. Das haben wir doch total verkackt, oder? Und dieses Wissen darum, dass Gott ihn liebt, das macht ihn unabhängig, ja, von jeder Anerkennung dieser Welt. Er braucht es nicht. Er macht es aber auch total demütig gegenüber anderen Menschen, weil er weiß, er hat es nicht verdient. Macht ihn demütig. Wisst ihr, jahrhundertelang haben die Juden den Messias erwartet. Als einen großen Kämpfer, als eine Übergestalt, heute würde man vielleicht sagen, so als Super-Vip. Ja. Dass er kommt und dass er die Kämpfe Gottes als Gottheld kämpft. Und nun stellt sich heraus, dieser Messias kommt zu mir und reicht mir die Hand zur Versöhnung, zur Rettung in alle Ewigkeit. Ja, versetzt euch da mal hinein in das, was eigentlich der Messias für die Juden war. Der steht jetzt vor mir und sagt, ich will dein Leben in Ordnung bringen. Ich liebe dich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist etwas, was aus dem Nichts kommt. Und unser Leben herausreißt aus dumpfer Depression und Verzweiflung. Und Vergänglichkeit. Und es ist keine Liebe, die etwas fordert. Ja, wir kennen ja diese Götter, ne, die sagen, ja, also ne, opfer mir was, sondern es ist eine Liebe, die alles gibt. Und gerade mich dadurch verändert. Ihr merkt mir vielleicht an, so wie ich es in der Vorbereitung an diesem Text gemerkt habe, dass eigentlich unsere Worte und unsere Vorstellungen über diese Liebe überhaupt nicht ausreichen, um das zu beschreiben, diese völlig unverdiente Liebe, ja, die da diesen uns den Weg in die ewige Zukunft ebnet, dass man das gar nicht so beschreiben kann mit unseren Worten, ja, oder auch nur ansatzweise vollständig begreifen zu können. Es übersteigt uns. Und selbst Paulus musste wohl diese Erfahrung machen, dass er den Ephesern etwas sagen wollte, was ihm schwerfällt, überhaupt auszudrücken. Ja, und wenn er da also davon schreibt, wenn er dafür betet, dass wir das, die Erkenntnis übersteigende, erkennen sollen. Was für eine Aussage. Ja, zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes. So genauso steht es im Grundtext, ja, also mit diesem Wort, ja, zu erkennen, das nicht zu erkennende. Das gar nicht Erkennbare. Uns soll also etwas gelingen, was gar nicht möglich ist. Das steht da. So drückt Paulus aus. Und auch hier wird mir deutlich, wir brauchen da einander zur Hilfe, damit wir übernatürlich leben können. Auf natürliche Weise ist die Liebe Gottes nicht zu begreifen, sie ist nicht zu erfassen und sie ist auch nicht zu erkennen. Auf natürliche Weise geht das gar nicht. Und wir sehen das doch an den vielen Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, oder? Wir erzählen ihnen von der Liebe Gottes und sie reagieren gleichgültig. Und da stehen wir davor und sagen, das gibt es doch gar nicht. Ich mache dir ein Angebot, was dein Leben völlig verändert und du zuckst mit den Schultern. Ist uns passiert, oder? Wenn wir Freunden, Kollegen oder Nachbarn oder irgendwas erzählt haben, ja, also Gott liebt dich, oh schön. Erleben wir doch. Es ist natürlich nicht zu erfassen. Ja, und Paulus schreibt uns, warum das so ist, nämlich, dass die Liebe des Christus unser natürliches Erkennungsvermögen einfach übersteigt. Da haben wir die Gene nicht dafür, das zu begreifen. Es braucht den geistlichen, den übernatürlichen Impuls dazu. Und nur Gott kann diesen Impuls offensichtlich auslösen. Und die meisten von uns haben diese Erfahrung in ihrem Leben doch gemacht, oder? Also ich kann mich noch gut erinnern, ich komme wie gesagt jetzt nicht aus christlichem Hintergrund und so. Ja, und ich weiß, also vor meiner Bekehrung, ja, wie gesagt, ich hatte einen Freund, der hat mich dann laufend genervt, wir müssten mal Bibel lesen, wir müssten mal beten und so, das war so öde. Ich habe das dann manchmal nur gemacht, weil er mich so gedrängelt hat. Und dann kam dieser Impuls und dann habe ich Christus angenommen. Auf einmal war mir das ein Bedürfnis. Da gab es gar nichts Besseres, als in der Bibel zu lesen, miteinander zu beten und Lobpreislieder zu singen. Ich weiß nicht, wer das nachvollziehen kann. War es so? Wir brauchen den übernatürlichen Impuls und wir können den auch nicht machen. Wir können den nicht machen. Ich kann nicht auf jemanden zugehen und den so lange zutexten, wir sagen, okay, ich begreife es jetzt. Das wird nicht funktionieren. Weil das unsere Erkenntnis übersteigt. Aber Gott hat offensichtlich einen Weg gegeben, wie wir diesen Impuls im Leben eines anderen Menschen einen Weg bahnen können. Nämlich, indem wir für andere im Gebet eintreten können, dass sie dieses übernatürliche Erleben erfahren. Das können wir. Wir können vor Gott gehen und sagen, Herr, gib diesen Impuls. Natürlich ist auch Information nötig, ne? Also das muss er wissen, für was. Also keine Frage, das Reden und das Sprechen miteinander hebt das nicht auf. Aber das Entscheidende liegt, dass wir beten dürfen, den Weg bahnen dürfen für diesen übernatürlichen Impuls. Könnte Gott das auch ohne unsere Hilfe tun, diesen Impuls? Auf jeden Fall, oder? Ja, und oft genug tut er das ja auch. Wir hören oft von Menschen, ja, denen sich Jesus ohne jegliches menschliche Zutun offenbart. Ja, manche lesen einfach die Bibel und plötzlich macht es zack und sagt, das hat was mit mir zu tun, ich begreife da was. Ja, und wenn plötzlich da was in ihr Inneres hineinspricht. Oder vor allem auch im islamischen Bereich höre ich das immer mal, ja, dass also da Menschen Träume haben, Visionen haben, wo Jesus ihnen sich selber offenbart, das gibt es. Ne? Die Frage ist das die Regel oder die Ausnahme? Das ist für mich die Frage. Vielleicht macht er das deshalb und geht auf Menschen zu ohne menschliche Hilfe, weil es in manchen Gegenden gar keine Christen gibt, die für sie beten könnten. Aber vielleicht macht das in anderen Gegenden auch, weil die Christen viel zu sehr mit sich beschäftigt sind, um für andere einzustehen. Kann ja auch sein. Oder manchmal macht das einfach aus seiner Souveränität heraus. Paulus jedenfalls zeigt uns hier im Epheser 3 einen Weg, wie wir Gottes Reich bauen können, wenn er sagt, ich stehe im Gebet für euch vor Gott, damit ihr die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennt. Paulus sagt uns den Weg. Er sagt, betet füreinander, betet für andere Menschen, damit der übernatürliche Impuls von Gott in ihr Leben hineinkommt. Wie an anderen Stellen im Neuen Testament zeigt sich auch hier wieder, Gott liebt es, uns zu beschenken, damit wir das, was wir geschenkt bekommen, weitergeben, weiterschenken. Gott möchte uns gebrauchen, um dem Nächsten etwas Gutes zu tun. Es ist gar nicht so sehr Gottes Absicht, uns immer was Gutes zu tun, sondern sagt, ich gebe dir was Gutes, damit du es anderen weitergeben kannst. Er gibt uns etwas, damit wir anderen helfen können. Und vor allem auch, er gibt dem anderen etwas, damit es mir hilft. Das ist auch wichtig. Ich darf mir auch helfen lassen. Und muss mir helfen lassen. Es kommt vor, dass ich mir mehr wünsche von der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Von den Wirkungen seiner Liebe in mir und durch mich. Das kommt vor. Ja? Ich bin mir am Ende sagen, könnte doch mehr sein. Ich bin unzufrieden. Da könnte doch mehr sein. Wie war meine Lösung bisher? Mein Lösungsversuch war also immer, ich muss mir mehr Zeit fürs Gebet nehmen. Ich bete für mich und Gott gibt mir dann. Das war mein Lösungsversuch. Euch sicher auch, oder? Vielleicht war oder ist das gar nicht so richtig. Vielleicht sollte ich zu jemandem gehen und ihn bitten, für mich zu beten. Vielleicht ist das der Weg. Sag, bet mal mit mir. Und ich bete für dich. Ja, ich habe dann auch Gelegenheit, für jemanden zu beten. Ein toller Weg, oder? Ich stehe nicht alleine da mit meinem Problem, sondern ich weiß, dass Gott jemand anderen etwas gegeben hat, was ich brauche. Und mir hat er was gegeben, was der andere braucht. Vielleicht ist das ja auch die Lösung für ein anderes Problem, das wir manchmal miteinander haben. Wir schauen uns dann vielleicht um und denken so, naja, es wäre viel besser, wenn der eine oder andere oder alle auch mehr von der Liebe Gottes erkennen würden und das in ihrem Leben sichtbar würde. Ich bin also nicht nur unzufrieden mit mir, ich bin nur unzufrieden mit den anderen. Was könnten wir als Gemeinde alles tun, wenn die immer so richtig hochkommen könnten? Ja, kommt vor, denke ich manchmal. Bleibt aber unter uns. Aber vielleicht ist es auch unsere Verantwortung, für den anderen im Gebet einzustehen, um diese Erkenntnis für ihn zu bitten. Es kommt nicht auf meine Unzufriedenheit an, sondern es kommt darauf an zu sagen, okay, wenn ich also merke, ne, dann bete ich für den oder für die. Dann stehe ich vor Gott und sage, Herr, gib diesen übernatürlichen Impuls in das Leben hinein. Jetzt schon, ja. Ich muss nicht ärgerlich auf den anderen sein, weil er meiner Vorstellung eines reifen Christen nicht entspricht, sondern ich darf es Jesus vorlegen, ja, denn der weiß in seiner alles die Erkenntnis übersteigende Liebe genau, was der andere braucht, ja, und er kann es dann geben und werden lassen. Weil der andere muss ja nicht nach meiner Vorstellung geformt werden, sondern nach der Vorstellung, die Jesus von ihm hat. Das weiß ich ja manchmal gar nicht, wie das aussieht. Ich finde, da braucht es eine Menge Vertrauen, oder? Ich lege Jesus das vor und sage, ich wünschte mir so sehr, ja, dass die Liebe Gottes, diese Erkenntnis der Liebe Gottes in dem anderen so richtig Raum gewinnt. Ja. Und dann lege ich das Jesus vor und vertraue darauf, du wirst es auch machen. Du wirst diesen übernatürlichen Impuls auslösen. Ich kann das nicht, aber du kannst das. Dieses Vertrauen ist auch Teil des Miteinanders von Christus und von seiner Gemeinde. Ja, dass wir Gott einfach vertrauen und sagen, okay, er hat mit dem anderen einen Weg, hat mit ihm etwas vor. Er wird es auch tun, er wird zu seinem Ziel kommen. Christus kommt zu seinem Ziel, oder? Das ist ja eine Frage des Vertrauens, des Glaubens. Da müssen wir nicht manipulieren, sondern da dürfen wir einfach auf Gott hin vertrauen. Und ich wäre da sehr gespannt, was mit uns als Gemeinde passiert, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir das heute mal so mitnehmen und sagen, okay, ich meckere nicht mehr, sondern ich bete. Ich bin nicht mehr unzufrieden, sondern ich lege Jesus vor und sage, ich bete für meine Geschwister und sie beten für mich, auch wichtig. Sie beten für mich. Ich weiß das, ich vertraue darauf, ich fühle mich da hineingenommen, ja, und es ist ein Stück meines Selbstverständnisses auch. Ich weiß, meine Geschwister stehen um mich und beten, dass mein Leben einen übernatürlichen Ausdruck bekommt. Was könnte da als Gemeinde passieren? Welchen Einfluss könnten wir da gewinnen? Das übernatürliche Erkennen der Liebe des Christus, die Veränderung unseres inneren und äußeren Lebens nach seinem Ebenbild, das hat ein Ziel, was Paulus ja auch nennt, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ja, ich bete darum, ja, dass ihr die Liebe erkennt, die nicht zu erkennen ist, damit ihr zur ganzen Fülle, mit der ganzen Fülle erfüllt werdet. So betet Paulus hier. Was für eine Aussicht. Wer von euch möchte denn erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes? Wer von euch möchte erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes? Das sind doch gute Voraussetzungen, die ich hier sehe. Ja, und was wäre alles möglich, wenn das wahr würde? Und wer möchte, dass sein Nachbar ganz erfüllt wird mit der ganzen Fülle? Ich habe jetzt hier keinen, aber ich sehe euch. Das will ich auch. Ja. Und da schließt sich übrigens ein Kreis hier in dem, was Paulus der Gemeinde, für die Gemeinde betet. Am Anfang seines Gebetes bat er, dass Gott gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ja, Reichtum ist ja auch Fülle. Ja. Und nun bittet er darum, dass sich diese Fülle in unserem Leben offenbart. Aus der Fülle Gottes in uns, durch uns, in diese Welt. Die Frage ist, kann man das überhaupt in Worte fassen? Ja, so diese Fülle Gottes, wenn man das beschreiben müsste. Was ist denn die Fülle Gottes? Ich habe da vorgesehen, was sage ich denn jetzt? Was ist die Fülle Gottes? Ich habe den Eindruck, ich bin da in guter Gemeinschaft mit Paulus, der hat es auch nicht so richtig gewusst. Wie sage ich das? Ja, auch hier wieder gefüllt mit der Fülle. Man merkt schon, ja, also es übersteigt irgendwie die Ausdrucksfähigkeiten. Und er sagt sogar mit der ganzen Fülle. Da habe ich sofort an mein Rechtschreibprogramm in Word gedacht. Da habe ich gesagt, also das würde jetzt meckern, die ganze Fülle. Da würde sofort sagen, überflüssiges Gefühl würde er weglassen. Denn ganze Fülle ist so etwas wie weißer Schimmel, oder? Aber Paulus macht ja keinen Fehler, sondern er drückt etwas aus, was einfach sein Ausdrucksvermögen übersteigt. Die Fülle Gottes übersteigt das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und ausdrücken können. Und erwarten können. Oder? Also war mein Eindruck. Das ist einfach so überbeschreiblich, auch hier hat mein Rechtschreibprogramm übrigens gemeckert, überbeschreiblich, ja, aber ich wusste ja nicht, wie es anders ausdrücken soll. Ja, das kann man nicht sagen. Was bei Gott und mit Gott und durch das Gebet unserer Geschwister auch möglich wird, und das ist wichtig, ne? Es ist mit Gott möglich, es ist bei Gott möglich und es ist durch das Gebet meiner Geschwister möglich. Das verheißt uns das Neue Testament. Er sagt das sagt gar nicht, bete für dich und alles wird. Ja, das ist sicher auch wichtig, aber es ist auch wichtig, bete für deine Geschwister, bete für die Menschen um dich herum, damit diese Dinge sich in ihrem Leben offenbaren. Und in Römer 8 erinnert uns Paulus ja, wie wird er, also der Vater, uns mit ihm, mit Jesus nicht auch alles schenken? Wenn wir Christus haben, dann haben wir alles, dann haben wir die Fülle. Die muss ich nur noch offenbaren, dann muss ich wieder Knoten platzen. Ja, und das geschieht durch das Gebet meiner Geschwister. Oh, ich glaube, ich bin ja eins. Die Bitte an Gott, fülle uns, ist eigentlich auch eine Aufforderung an uns, lass dich füllen. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ja? Ich kann ja zum Beispiel eine Teekanne unter dem Wasserhahn halten, das ist so lange, umsonst wie der Deckel noch drauf ist. Der Wasserhahn will, aber die Kanne kann ich. Ja? Also wenn ich bitte, füll mich, füll uns, füll die anderen, ja, dann ist es auch wichtig, dass man das auch zulässt, sich füllen lässt, dass man das will. Nach der biblischen Menschenlehre ist der Mensch wie ein Gefäß, das mit dem einen oder anderen gefüllt sein kann, muss. Ja, also es ist wie in der Physik, ja, der leere Raum wird nicht so gern gewollt. Ja, irgendwas ist immer drin in unserem Gefäß. Irgendwas ist in uns. Die Frage ist, was? Und das, was da bisher drin ist, ja, der Mensch ohne Gott ist gefüllt mit Eigennutz, mit Sünde, mit Rebellion gegen Gott und Menschen. Ja, ihr kennt das. Ja? Was füllt einen Menschen aus, der ohne Gott ist? Und das muss raus. Das muss raus. Es kann nichts von der Fülle Gottes hinein, wenn das schon gefüllt ist mit den Dingen dieser Welt. Ja, wir erinnern uns, wenn Jesus zum Beispiel sagt, kehr um, dann könnte man auch sagen, ja, schmeiß das Zeug raus, was dich füllt. Und alles, lass auch den Bodensatz nicht drin. Denn Gott will dich führen, füllen, mach dich leer für das Gute, das Gott in dich hineingeben will. Und das ist wichtig, dass wir da füreinander beten, dass wir uns da begleiten, dass wir helfen. Das ist nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott, sondern ein gemeinsames Anliegen mit unserem Herrn. Wir sind da verantwortlich füreinander, das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Wenn du Teil der Familie Gottes bist, des Volkes Gottes, der Gemeinde, dann sind wir füreinander verantwortlich. Wir stehen nicht als Individuen nebeneinander, die in ihrer Freizeit sagen, okay, lasst uns doch mal zusammen was machen. Sondern wir sind Familie, vielleicht noch in einem ganz intensiveren Begriff, als wir das vielleicht als Familie gewöhnt sind. Denk mal an den alttestamentlichen Begriff. Wir sind füreinander verantwortlich. Ja, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, ja, wie Gott auch Kain fragt, wo ist denn dein Bruder Abel? Wir sind auch füreinander verantwortlich, dass das, was die Welt in uns hineingießen will, dass das rauskommt und dass die Fülle Gottes uns füllt. Was aus ihm kommt, aus Gott, das soll in uns sein. Und dann auch nicht bloß gerade so, dass es für uns reicht. Fülle heißt ja eigentlich auch übersprudelnd. Das heißt ja, da kommt was raus. Ne? Nicht nur, dass es mich füllt, sondern es kommt auch raus. Es soll nicht nur knapp reichen. Die ganze Fülle Gottes, hat die jemals ein Ende? Sagt Gott so, jetzt habe ich reingegossen, jetzt reicht's. Wenn der Strom der Fülle Gottes erstmal geöffnet ist, dann bremst das nicht an der Oberkante Unterlippe. Das Zeichen der Fülle Gottes, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ne? Und ein Aspekt ist auch, Gott gibt uns ja seine Fülle nicht, damit wir das für uns behalten. Sagen, ja, jetzt bin ich hier in der Fülle Gottes, jetzt dusche ich hier schön. Ne? Sondern es geht ja darum, dass wir diese Fülle weitergeben, andere beschenken, ohne Mangel sind, auch wenn wir austeilen. Das ist ja immer das Problem. Ne? Hauptsache, ich komme nicht zu kurz und ich behalte, was ich kriege, das behalte ich. Das ist überhaupt nicht der Grundgedanke der Fülle Gottes, sondern da geht es darum, ja, Gott beschenkt uns, damit wir andere beschenken. Ja, wenn wir austeilen, wir werden keinen Mangel haben an Emotionen, an Zeit, an praktischer Hilfe, Gedanken oder auch Geld. Ich glaube jetzt. Die Frage ist, wie geht es dir damit? Ja, hast du den inneren Eindruck, schon aus der ganzen Fülle Gottes zu leben? Das ist mal so eine Frage, ne? Die man sich mal... Lebe ich schon aus der ganzen Fülle Gottes? Oder hast du eher ein Mangelgefühl? Kann ja auch sein. Was du wissen darfst, ist, Gott möchte deinen Mangel ausfüllen. Ja, und ich denke, wir sind uns einig, er kann das auch ausfüllen, oder? Er kann doch unseren Mangel ausfüllen. Es könnte sein, dass es ihm wichtig ist, dass wir da einander helfen. Ja, es gibt Zeiten, wo man sagt, ja, ich weiß, ich bin Kind Gottes und ich weiß das alles und im Kopf ist das alles da, ja, aber ich spüre doch in mir einen gewissen Mangel. Und dann gehe ich auf die Knie und sage, Herr, füll meinen Mangel. Ist nicht schlecht. Aber vielleicht zeigt uns Paulus hier auch einen Weg, dass wir sagen, komm, wir tun uns zusammen. Bete doch mal für mich. Öffne du doch mal die Schleusen des Himmels. Ja, sprich du doch mal dafür, dass mein Leben übernatürlich wird. Und ich bete auch für dich. Wir beten miteinander. Ja, such dir da jemanden, ja, der sich vor Jesus da mit dir eins macht. Oder auch mehrere. Denn eins ist klar, er will unseren Mangel ausfüllen. Er will uns zu Füllespendern in diese Welt machen. Und er hat uns einander dafür gegeben, damit es auch Realität wird. Ihr könnt das nachher tun, im Anschluss. Ihr könnt das auch jetzt. Ja, wer da gerne sagt, ja, ich möchte das haben, ich möchte, dass für mich da gebetet wird, kann auch gerne nach vorne kommen, finden Sie sicher Leute, die da auch mal die Hand auflegen. Vielleicht haben wir da ein paar Minuten Zeit. Wo ist der Daniel hin? Er ist weg. Ach, dort. Ja. Bewegt das. Ja, kommt von dem Pfad runter, ich muss alles für mich selber sorgen, wir sind füreinander da. An dieser Beziehung. Damit wir erkennen, die jede Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes, des Christus, damit wir zur Fülle kommen, zur ganzen Fülle. Amen.